Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Auf Instagram kann man es lesen. Strong ist das neue Skinny oder so, in der Abwandlung davon auf jeden Fall. Statt Diäten werden da jetzt Fitnesspläne geschmiedet. Der Salat weicht dem Proteinshake. Aber rund um diesen Hype, rund um die Muskeln, kursieren natürlich jede Menge Mythen und ganz viel Halbwissen. Damit wollen wir jetzt aufräumen in der Ab 21. Und zwar mit Stefan Geißler, Sportwissenschaftler von der Deutschen Sporthochschule und der IST-Hochschule in Düsseldorf. Hallo Stefan.
Hallo.
Wenn ich abnehmen will, muss ich weniger Kalorien zu mir nehmen. Wenn ich Muskeln aufbauen will, mehr. Heißt das, ich kann nicht beides auf einmal machen?
Ganz schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also ja, aus biologischer Sicht erstmal ja, weil grundsätzlich der Körper schon, um etwas Körpermasse aufzubauen, auch eigentlich in einer positiven Energiebilanz sein sollte. Und umgekehrt, wie gerade schon erwähnt, wenn man abnehmen will, eigentlich in einer negativen Energiebilanz.
Mhm.
Allerdings gibt es dazu mittlerweile ein paar Studien und die haben, also zumindest was den jetzigen Stand angeht, herausgefunden, dass wenn man das Energiedefizit wirklich nur relativ klein hält, also ich sag mal vielleicht 200-300 Kalorien unter dem bleibt, was der Körper eigentlich so umsetzt, dann ist es wahrscheinlich doch möglich, beides zumindest in einem gewissen Rahmen zusammenzubringen.
In einem gewissen Rahmen heißt, man wird dann kein Muskelberg, der bei irgendwie Strongest Man Alive oder Woman Alive antreten kann, aber man wird eben das, was so jetzt so als Schönheitsideal propagiert wird, wahrscheinlich. So ein bisschen sehnig, aber auch mit ein bisschen Muskeln.
Wahrscheinlich. In den Studien, die wir in letzter Zeit so gemacht haben, da ging es uns primär darum, wenn wir zum Beispiel gesagt haben, wir machen eine Abnehmstudie, ging es uns darum, mit dem Krafttraining zumindest die Muskelmasse zu erhalten. Weil das wäre ja auch schon ein Fortschritt, dass man im Prinzip auf der einen Seite das Fett abbaut, aber die Muskelmasse, die eben da ist, erhält. Mhm. Weil dann sieht man sie halt besser, wenn das Fett weggeschmolzen ist.
Das ist dieses berühmte Definieren dann.
Ja, richtig.
Jetzt hast du schon einen wichtigen Punkt gesagt. Fettzellen in Muskelzellen. Und jetzt darfst du mich sofort korrigieren. Umwandeln. Geht nicht, oder?
Nee, das wäre sehr schön, wenn das ginge. Das wäre so eine Art Metamorphose, die da stattfinden würde. Das geht so nicht, sondern es ist ganz klassisch, Muskelzellen bauen sich auf, also können größer, dicker werden, hypertrophieren, sagt man dazu. Und Adipozyten, also Fettzellen, können an Substanz verlieren, also kleiner werden. Und dementsprechend ist das auf zellulärer Ebene sicherlich kein wirklicher Umbau.
Mhm, aber wie kommt dann dieser Mythos? Weil das hört man tatsächlich ja immer wieder, auch gerne mal in einem Fitnessstudio, wenn einem das so zugerauen wird, das ist alles ganz toll und so. Es geht zack, bumm und dann ist aus dem Fett auf einmal ein Muskel geworden. Woher kommt das?
Ja gut, also wenn man das Gesamtbild sieht, dann wirkt es ja so. Also jemand, der irgendwo ein bisschen an Muskulatur zulegt und dann Fett abnimmt in einem gewissen Zeitraum X, dann bekommt man ja, ich sag mal, wenn das Körpergewicht dann gleich geblieben ist, meinetwegen 10 Kilo Fett runter, 10 Kilo Muskeln drauf, dann hat man halt den Eindruck natürlich, sowohl optisch als auch von der Gesamtmasse und Struktur, dass es umgewandelt worden ist. Aber wie gesagt, biologisch gesehen ist es keine wirkliche Umwandlung.
Mhm. Wir machen gleich weiter mit den Mythen. Was kann man denn falsch machen, wenn man sich jetzt sowas vornimmt? Also ne, der Winter ist jetzt gerade so zu Ende und jetzt geht's Richtung Sommer. Viele Leute denken, sie müssen sich wieder in Shape bringen für den Badesee, für den Strand. Mhm. Was ist das Schlimmste, was man tun kann?
Das Schlimmste, was man tun kann, ist im Prinzip diese Crash-Diäten. Damit sage ich euch wahrscheinlich nichts Neues, aber mittlerweile weiß man immer mehr darüber, wie schlimm es für den Körper ist, wenn man wirklich so eine extreme Diät durchzieht. Also extrem wenig Kalorien zu sich nimmt, FDH und Co. lässt grüßen.
Also fast die Hälfte für alle, die, das ist ja ein Ding aus den 80ern fast.
Absolut, ja genau, richtig. Und also mittlerweile weiß man aber, warum dann zum Beispiel dieser sogenannte Jojo-Effekt, der ja zum Beispiel bei FDH ganz gerne auftritt, was der für eine Ursache hat im Körper. Das weiß man wirklich erst seit kurzer Zeit und man macht da die Mikrobiome im Magen-Darm-Trakt für verantwortlich. Die, so wie es im Moment aussieht, verändern sich bei solchen extremen Diäten nachhaltig. Und das ist auf Dauer wirklich keine gute Idee, weil es dann eher bergab geht, also in die falsche Richtung.
Erklär uns kurz Mikrobiome, was ist das?
Also wir haben ja in unserem Verdauungstrakt Hunderttausende von, wenn man so will, Bakterien, die im Magen-Darm-Trakt arbeiten und dafür zuständig sind, unsere Speisereste irgendwo zu verdauen und zu verarbeiten.
Mhm.
Und da weiß man eben, es gibt unfassbar viele und mittlerweile weiß man auch, dass die sich leider, also ich sage jetzt einfach mal den Begriff Darmflora, dass diese sich komplett verändert bei solchen Crash-Diäten.
Mhm.
Okay. Ins Negative. Mhm. Und natürlich, was auch immer passieren kann, wenn ich zu wenig Kalorien zu mir nehme, dass auch Muskulatur abgebaut wird. Also, dass ich nicht nur Fett verliere, sondern auch Muskeln. Und das wäre, dann wäre wirklich keinem geholfen.
Mhm. Aus medizinischer Sicht, immer mehr Gewicht draufzupacken, was ist davon zu halten?
Das muss man ein bisschen trennen. Also grundsätzlich, Gewicht ist ja nicht gleich Gewicht. Das heißt, wenn ich ein bisschen Muskulatur aufbaue, ist das ja eher positiv zu sehen, auch wenn dann trotzdem vielleicht im ersten Moment der BMI steigt, also der Body Mass Index. Was solch ein Index eben nicht sehen kann oder unterscheiden kann, ist eben Muskelmasse und Fettmasse. Das heißt also, Muskelmasse aufbauen sehe ich im ersten Moment als sehr positiv, biologisch und medizinisch. Aber irgendwann ist natürlich auch eine Grenze erreicht, wo man sagt dann zum Beispiel der Orthopäde, das ist ja so oder so, auch wenn es positiv ist, es ist Gewicht und dieses Gewicht lastet eben auf den Gelenken.
Mhm.
Ich denke aber, dass so eine extreme Masse oder Muskelmasse gar nicht von den meisten aufgebaut werden kann, zumindest nicht ohne Hilfsmittel.
Also wir reden jetzt über die richtigen Pumperinnen und Pumper, die mehr Masse als Kopf haben.
Ja, genau, also das sind dann auch Dinge, wo ich sage, bei solchen extremen Muskelmassen, ob das noch so mit rechten Dingen zugeht, wage ich mal dahin zu stellen.
War natürlich jetzt auch ein gnadenloses Klischee, Entschuldigung an der Stelle natürlich. Was kann man denn in Sachen Fitnesstrainerin und Trainerwahl falsch machen? Und vor welchen Mythen sollte man sich da bewahren, hüten?
Ja, leider Gottes ist der Begriff Fitnesstrainer so gar nicht geschützt in Deutschland. Das heißt, rein theoretisch kann sich jeder so nennen. Im Moment ist es so, dass man eigentlich keine andere Wahl hat, als A, den Trainer natürlich zu fragen, was er für Qualifikationen hat. Ich meine, wenn er irgendwo ein Studium oder eine Ausbildung, eine fundierte gemacht hat, ist das immer natürlich ein Riesenvorteil. Und B, natürlich auch so ein bisschen zu schauen, wie funktioniert das mit dem Trainer? Kommt man auf einer Wellenlänge irgendwie zusammen und fragt der Trainer auch wirklich interessante Dinge und geht darauf ein? Also wenn ich dem sage, ich habe Rückenschmerzen und der geht dann gar nicht drauf ein, dann ist das nicht der richtige Trainer.
Und Thema Schmerzen, sehr gut, wenn der oder die sagt, du musst so ein bisschen an deine Schmerzgrenze gehen, erst dann werden die Muskeln wirklich reagieren und wachsen. Ist das ein Signal, das weiterzusuchen oder erst recht weiterzumachen?
Das würde ich mit einem klaren Jein beantworten
wollen. Super.
Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal irgendwie den Muskel richtig beansprucht hat. Das ist eine Art Schmerz, der da aufkommt. Also je näher ich an meine Ermüdungsgrenze gehe, desto mehr meldet mir das der Muskel zurück. Aber jetzt gibt es diese und diese Schmerzinterpretation. Und von daher würde ich schon sagen, man muss das schon ein bisschen spüren, wenn man effektiv trainieren will. Aber dass das jetzt wirklich ein richtiger Schmerz immer sein muss oder dass man da immer wirklich bis zum Letzten gehen muss, das würde ich so nicht unterschreiben.
Also nicht in den Schmerz hinein trainieren und den dann ausbaden sozusagen.
Nee, genau. Also zumindest nicht, wenn es der falsche Schmerz ist. Also um das vielleicht mal ganz kurz zu karikieren. Jeder kennt wahrscheinlich diesen stechenden Schmerz, als wenn der Blitz einschlagen würde. Das ist auf gar keinen Fall ein zu tolerierender Schmerz. Da würde ich eher sagen, okay, sofort alles fallen lassen und im Zweifel mit dem Trainer oder Therapeuten oder Arzt mal gucken, woran lag's. Dann gibt es aber natürlich noch so den Schmerz, den ich habe, wenn ich jetzt, ich sag mal, einfach in der 90-Grad-Position mich an die Wand lehne, also diese berühmte Skihocke, und dann merke ich so, die Oberschenkel fangen langsam an zu pumpen und das ist dann eher wahrscheinlich eine Übersäuerung, das ist ein bisschen die Milchsäure, das Laktat, was man spürt und da darf man ruhig mal ein bisschen auf die Zähne beißen.
Mhm. Dann können wir bei der Gelegenheit vielleicht noch einen letzten Mythos ausräumen. Was ist eigentlich Muskelkater, Übersäuerung oder sind es kleine Muskelverletzungen?
Da sind wir uns relativ sicher, dass es kleine Verletzungen sind. Verletzungen sage ich ungern in dem Kontext, weil das ist wirklich auf so minimaler Ebene. Also wirklich, wenn man sich anschaut, wo das passiert, nämlich im Sarkomer, in der kleinsten Einheit in der Zelle oder kontraktilen Einheit in der Zelle und da auch nur vor allem die Z-Scheiben, die betroffen sind. Das sind so winzige Dinge, die kann man unter dem Mikroskop, selbst unter dem Rasterelektronenmikroskop kaum erkennen. Und deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Wort Verletzung. Aber ja, es sind kleine Schädigungen, die vor allem bei Muskelkater den Schmerz auslösen.
Zum Schluss noch die Frage. Wir haben natürlich jetzt gesprochen über das Training. Wir wissen, dass auch Erholung natürlich dazu beiträgt, inwiefern man Muskeln oder überhaupt sportliche Fitness erlangen kann. Welche Rolle in vielleicht Prozent ausgedrückt spielt die Ernährung?
Schwieriges Thema. Also zumindest gibt es so den guten alten Spruch, Abs are made in the kitchen. Also wenn ich die Bauchmuskeln sehen will, dann geht das nur über meine Ernährung. Auf gut Deutsch übersetzt, ich kann so viele Sit-Ups machen, wie ich will. Wenn ich da eine Speckschicht drüber habe, sieht man die nicht. Und diesen Speck, den werde ich halt primär los, dadurch, dass ich über meine Energiezufuhr so ein bisschen herrsche. Und deswegen würde ich fast sagen, dass wenn ich das Ziel habe, gut auszusehen im Freibad, wahrscheinlich die Ernährung noch ein bisschen wichtiger ist, als das Training selber. Wie die Gewichtung ist, da kann und möchte ich mich nicht genau zu äußern.
Aber dass man auf keinen Fall nur Snickers essen sollte, darauf können wir uns vielleicht einigen.
Das auf jeden Fall, ja.
Sagt der Sportwissenschaftler Stefan Geißler von der IST Hochschule Düsseldorf.
Deutschlandfunk Nova ab 21.